Um klar zu sehen, genügt oft schon der Wechsel der Blickrichtung. Das ist ein bekanntes Zitat und haben Sie sicherlich auch schon mal gehört. Herzlich willkommen bei unserem Sendeformat Die Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe heute wieder einen spannenden Interviewgast. Armin Risi ist bei mir. Herzlich willkommen, lieber Armin.
Ja, danke.
Armin ist vielen von Ihnen sicherlich auch schon bekannt. Er ist ein Buchautor. Er war Dichter, hat auch Gedichtbände schon geschrieben. Seit 25 Jahren ist er im Schriftstellerischen tätig, hat da seine ersten Buchveröffentlichungen gemacht. Er ist unter anderem eben auch ein Freigeist, ein Philosoph und betrachtet auch so manche Entwicklungen auf der gesellschaftlichen Ebene sehr kritisch, hinterfragt vieles und deshalb ist er ein umso interessanterer Gesprächspartner, den wir jetzt hier haben. Und wir wollen ja auch mit unserem Sinn, mit unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens die Dinge hinterfragen, die viele von uns so als gegeben hinnehmen, die uns aber letztendlich oft in Sackgassen führen.
Ja. Mhm.
Und dich, lieber Armin, finde ich ganz besonders spannend. Du hast bereits im Alter von 18 Jahren bist du einen Weg oder den Weg eines Mönchs gegangen, hast für 18 Jahre dann dich in vedischen Krishna-Klöstern aufgehalten, warst Mönch in Europa und in Indien. Vielleicht einfach nochmal für unsere Zuseher, die das noch nicht in früheren Interviews gehört haben. Was war denn für dich der Auslöser, diesen Weg zu gehen? Oder was hat dir speziell diese Philosophie der Veden gegeben, dass du dich dieser Philosophie geöffnet hast und diesen Weg gingst?
Ja, ich wurde mit 18 Mönch, aber nicht unbedingt, weil ich Mönch werden wollte.
Ah, ja.
Das war für mich eine ganz überraschende Perspektive auch. Für mich war einfach wichtig, ich suchte den Sinn des Lebens.
Jawohl.
Und ich spürte einfach, den finde ich in diesen vorgegebenen Strukturen nicht.
Mhm.
Ich wollte wirklich konsequent irgendwie was suchen und ich wusste gar nicht genau, was ich suchte. Aber für mich war irgendwie von allem Anfang an was der historische Aspekt sehr wichtig. Ich hatte irgendwie Erinnerungen an die Herkunft des Menschen, an frühere Kulturen und da hatte ich ganz bestimmte Bilder. War deswegen auch sehr interessiert und meine Mutter hat mir dann auch die Kinderenzyklopädie und alles gekauft. Ich habe das natürlich alles gelesen, von A bis Z im wahrsten Sinn des Wortes in der Enzyklopädie und war dann sehr enttäuscht.
Mhm.
Weil, oder irgendwie, ja, aber ich hatte einfach das Gefühl, das stimmt nicht, aber wenn es im Buch steht, muss es ja stimmen.
Mhm.
So wir stammen da von den Urmenschen ab und die Urmenschen waren früh wie Affen und so.
Mhm.
Und eine Steinzeit und so irgendeinmal. Und ich hatte da einfach, das war für mich halt der Aufhänger. Und, also da, die Ausgangslage. Und das hat mich dann ein bisschen irritiert, so sehr, dass ich diese Suche irgendeinmal aufgegeben habe, so mit 13. Und ja, was ich dann eigentlich gemacht habe, ich habe Pausentaste gedrückt und einfach Schach gespielt.
Ja.
Neben der Schule Schach, einfach nur noch Schach. Weil irgendwie wurde mir das alles zu viel mit 13, weil ich habe schon so viele Bücher gelesen bis 13, 14, die auch nicht für meine Altersgruppe waren, über die Weltpolitik und Ausbeutung der Welt und Greenpeace und so Sachen habe ich gelesen.
Okay.
Indianergeschichten vor allem, das hat mich am meisten schockiert, als ich die Geschichte der Indianer las, was denen alles zugestoßen ist. Irgendwann wurde das für mich auch wie emotionell zu viel und ich habe einfach Pausentaste gedrückt und Schach gespielt.
Okay.
Die guten Noten geliefert in der Schule, damit man mich in Ruhe lässt, dass ich für den Rest meiner Freizeit einfach Ruhe habe. So, aber wie ich schon mal erwähnt habe, mit 16 wurde die Pausentaste wieder ausgezogen, als ich in der Schule Schiller und Hölderlin entdeckte, also die großen Freigeister vor 200 Jahren. Das war dann für mich wie ein Weckruf. Du kannst nicht einfach den Kopf in den Sand stecken, nur Schach spielen und so Zeit vergeuden. Du bist für was anderes hier.
Mhm.
Das war dann fast auch eine Erleichterung, das wieder zu finden. Und dann ging es sehr schnell. 2 Jahre später war ich schon im Kloster.
Mhm.
Nicht, weil ich ins Kloster wollte, sondern einfach, weil ich wusste, ich muss hier raus, muss hier weg. Ich wusste nicht genau, was kommt, aber ich wusste nur, ich muss weg. Und ich hatte das tiefe Urvertrauen, es kommt richtig.
Also du bist, darf ich nachfragen, du bist wahrscheinlich christlich erzogen worden?
Ja, natürlich.
Ne?
Katholisch.
Ja. Katholisch,
ja.
Okay.
Gut. In der Schweiz.
Jawohl.
Ja. So, und da habe ich natürlich so in meinen 16, 17, 18 kam ich natürlich auch mit den Sanskrit-Schriften in Kontakt, natürlich über die Krishna-Bewegung, die diese Bücher verteilt.
Ah, und, ja, okay. Ja.
Und als ich dieses Sanskrit entdeckte, war das wirklich wie Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Ich war ja begeistert von der deutschen Lyrik und begeistert von der Schillerschen und Hölderlinschen Sprache und so. Aber als ich Sanskrit entdeckte, sah ich, das ist nochmal eine ganz andere Dimension, nur schon von literarischer Schönheit, von sprachlicher Schönheit. Das ist einfach nur schon eine ganz andere Sprachstruktur, als wir in unseren Sprachen haben. Und das wollte ich einfach vertiefen.
Okay, hast du spontan ein Beispiel? Nee.
Ja, einfach, wir haben, unsere Sprache ist einfach sehr auf die Konsonanten aufgebaut. Mhm. Oder wir sagen ein Wort wie zum Beispiel Macht, und erst beim Cht entsteht, wir verstehen, was gemeint ist. Wenn ich mach, sage ich noch nicht klar, was gemeint ist. Und ich brauche das Cht. Und dann ist erst gemeint, was verstehe ich das erst. Und im Sanskrit haben wir die Vokalbetonte, oder? Also Rama,
ja.
Dann ist schon klar. Oder? Also die Konsonanten sind nur die Eckpunkte für das Vokalische und das klingt so schön, oder? Und du brauchst keine Pronomen und Artikel und so, sondern das ist alles in den Endungen drin.
Okay.
Krishna oder Krishne, ist schon klar, was gemeint ist. Mhm. Und du brauchst nicht von, mit, aber und so, oder? Oh. Und so irgendwie, also einfach das, der, die, und so einfach diese Deklinationen und Konjugationen, sondern es ist alles in den Endungen und deswegen fließt es so, hast du eine ganz andere Harmonie in der Sprache, soweit ich das dann habe vom Sanskrit verstanden. Mhm. Und also nur schon die Sprache,
ja.
die Vielschichtigkeit, und da kam natürlich die Erkenntnis hinzu, dass wirklich eine Ursprache der Menschheit, also natürlich hat Sanskrit auch Vorstufen, aber einfach so, was wir da haben, eine der ältesten Schriftsprachen der Welt. Und wir sehen da, dass diese alte Schriftsprache nicht irgendwie eine primitive Bildsprache ist. So, es gibt auch Bildsprachen, die nicht primitiv sind, wie die ägyptischen Hieroglyphen natürlich, aber haben einfach gesehen, die Qualität der Sprache und die Inhalte. Mhm. Und das war für mich halt das Entscheidende. Da habe ich eine Sprache und eine Überlieferung, die natürlich an einem gewissen Zeitpunkt aufgeschrieben wurde, aber auch eine mündliche Tradition zurückgeht. Und die beschreibt, dass der Mensch früher im Lauf der Zeitalter die Menschen früher ein höheres Bewusstsein hatten. Mhm. Auch andere Formen von Kulturen, andere Formen des Zusammenlebens, dass dieser ganze Wahnsinn, den wir heute haben,
ja.
und der mich dann auch irgendwann ein bisschen sprachlos gemacht hat, so mit 13, 14, dass ich eben nur noch Kopf unter die Käseglocke und Schach gespielt, will von anderen nichts mehr hören, habe ich einfach gehört, das ist erst seit 5000 Jahren. Erst 5000.
Ja, ja.
Aber verglichen mit einem großen Zyklen ist das nur ein Ausnahmezustand, ein Tiefpunkt, der auch wieder auf den Wendepunkt hinzugeht. Und da habe ich gespürt, genau so habe ich es immer gespürt. So ist es. Und deswegen wollte ich das studieren. Und dann war klar, das studiert man nicht einfach akademisch, so kopflastig, sondern ganzheitlich. Also man wird Mönch. Man liest es nicht nur, man lebt es auch.
Ja.
Genau wie beim Kochen. Man liest nicht nur Kochbücher, die Idee ist, man kocht. Also deswegen wollte ich nicht nur Kochbücher lesen, sondern auch kochen lernen. Jetzt im bildlichen Sinn kochen lernen kann ich bis heute nicht, kochen kann ich bis heute nicht viel und nicht gut. Aber so vom Bild her, genauso wollte ich Philosophie nicht nur einfach theoretisch, sondern wirklich, was bedeutet das praktisch? Mhm. Und da war das natürlich dann ein direkter Schritt, dass ich da natürlich von heute auf morgen mich entschieden habe, da bin ich. Ja. Ich hatte die Schule schon aufgegeben, wusste nicht, was kommt, und dann ging genau diese Tür auf, er hat immer gewusst, da kommt was, und dann wusste ich sofort, das war's. Deswegen habe ich mich jetzt befreit von den alten Fesseln und bin jetzt frei für Neues. Und bin dann mit 18 begeistert diesen neuen Weg eingeschlagen und bin da eingetaucht.
Okay. Ja. Für die Zuschauer, die sich noch nicht mit den Veden oder mit der vedischen Philosophie oder mit dieser Religion beschäftigt haben, vielleicht magst du mal erklären oder uns auch sagen, wie da der Bezug zu Gott oder zu Göttern in dem Fall ja besteht. Wie kann man sich das da vorstellen?
Ja, vedisch ist das Altindische. Veda bedeutet Wissen, aber Veda, da ist das Wort Vid drin, sehen. Wir kennen das dann im Lateinischen videre, Video, ein Video.
Jawohl.
Video, das ist da ist eine indoeuropäische Wurzel drin, vom Lateinischen. Videre, Video heißt auch ich sehe. Aber das ist die Sanskrit Vid, Vidya, Veda. Mhm. Wissen bedeutet hier das, was ich selber geschaut habe. Mhm. Also da ist nicht nur Angelerntes, sondern subjektiv als wahr Erfahrenes. Mhm. Also es ist erst dann Wissen, wenn ich es auch selber erlebt habe. Mhm. Dann weiß ich, wovon ich rede. Sonst vorher ist es ja nur angelernt. Mhm. Also deswegen ist Veda auch in einem ganzheitlichen Sinn Wissenschaft. Weil eben Wissenschaft ist das, was ich wirklich als wahr erkannt habe durch das subjektive Experiment, was ist wahr, was ist nicht. Und deswegen, und natürlich dazu gehört auch, dass man erkennt, dass der Kosmos multidimensional ist und dass es dort nicht aufhört, dass die Unendlichkeit der Materie eingebettet ist in die Ewigkeit des Seins. Mhm. Konkret ausformuliert, da gibt es eine spirituelle Welt und eine materielle Welt, und das heißt, die materielle Welt ist wie eine Wolke am Himmel. Also eingebettet in etwas viel Höheres. Und das, was wir als Ein und Alles sehen hier in dieser Welt, ist auch nur eine Wolke, getragen von einer Luft und vom Himmel. So, also, und da gibt es natürlich innerhalb der Unendlichkeit der materiellen Welt viele hohe Schöpferwesen.
Ja.
Das sind die Götter, die uns, mit denen wir sehr viel zu tun haben. Mhm. Aber in den Veden sagen all diese Götter, diese Devas, diese Lichtwesen, diese Schöpferwesen, sagen alle, wir sind genauso Diener des Absoluten wie du. Mhm. Wir haben eine andere Position, aber qualitativ sind wir alle gleich. Mhm. Gott liebt alle, ob du jetzt als Großmutter einen Pullover für deinen Enkel strickst oder als ein Brahma ein ganzes Universum schaffst. Mhm. Die Qualität ist bestenfalls die gleiche. Mhm. Also es geht nicht um das, sondern wir sind alle gleich. Mhm. Mit verschiedenen Aufgaben, aber das ändert nichts daran, dass immer die Herzqualität zählt. Bhakti, die Liebe und Hingabe, das zählt. Mhm. Ja. Und da haben wir einen Brahma, der auch betet, ich mache jetzt ganze Universen, da hätte ich einen guten Grund eingebildet zu sein, um mich mit meinem Kreation zu identifizieren, weil es ist schon ein super Ding, was ich da hinlege. Mhm. Aber dass ich nie vergesse, dass ich hier nur mit geborgten Kräften aus der Quelle arbeite. Ich bin mit der Quelle verbunden und mache wunderbare Sachen, aber dass ich nie vergesse, ich kann das nur, weil ich verbunden bin. Und lass mich, und ich bete darum, dass ich nie den Stecker ziehe und dann meine, ich hätte es gemacht. Ja. Ich bin nur ein Instrument. Mhm. Ja.
Ja.
Und deswegen haben wir ganz klar einen Ein-Gott-Glauben, aber nicht im Ego-Sinn, mein Gott ist besser als deiner, sondern es gibt einen allumfassenden Gott, den Ganzheitsgott, der ganz viele Aspekte hat, und innerhalb der Vielheit gibt es natürlich ganz viele, unendlich viele Götter, Schöpferwesen, die uns durchaus nah sind, mit denen wir zusammenarbeiten können, wie die großen Brüder, großen Geschwister. Oder so wie wir hier untereinander irdisch zusammenarbeiten, können wir auch mit den Lichtwesen zusammenarbeiten. Ja, man kann sagen, verehren, aber verehren ist ein sehr missverständlicher Begriff.
Ja,
zusammenarbeiten, uns verbinden, und die haben genauso ihre Aufgabe, wie wir die unsere haben. Und aus ihrer Sicht ist unsere Aufgabe nicht weniger als das, was sie tun.
Eben, und Verehrung wäre ja gerade wieder, das impliziert ja, ich bin weniger als der, den ich verehre.
Ja, ja,
und das wäre ja wieder der falsche Weg.
Deswegen heißt es Liebe und Hingabe.
Genau.
Heißt einfach, eben, wir arbeiten zusammen und wir verbinden uns durchaus, oder? Aber es ist nicht diese falsch verstandene Verehrung, wo man Macht abgibt oder denkt, mach du für mich.
Ja. Du hattest in einem der letzten Interviews ja auch schon so schön gesagt, im Kern trägt diesen Gedanken jede Religion. Mhm. Ja, also dieses Bewusstsein, dass also dieser Ganzheitlichkeit und dieser nicht Getrenntheit, sagen wir mal so, aber wir wissen, dass aus der Religion, also dass sie instrumentalisiert wird und oft was anderes draus gemacht wird. Jetzt suchen aber viele Menschen ja auch den Sinn in Religion oder suchen auch einen Halt. Und da finde ich gerade so einen Aspekt eben sehr schön, wo du sagst, das ist eben einfach ein Zusammenagieren mit anderen Kräften, in Anführungszeichen, die sehe ich vielleicht nicht. Jetzt mag der ein oder andere Zuschauer da draußen wieder sagen, ja, wissenschaftlich ist es nicht erwiesen. Davor stehen wir ja auch immer, aber du hast auch schon gesagt, dass in einem früheren Interview, dass man auch als Mensch ja diverse Erfahrungen, mystische Erfahrungen dieser Art macht und dann auch das schon spürbar wird, also für jeden Einzelnen vielleicht. Gehören Sie da draußen auch dazu, der oder die eine solche Erfahrung schon gemacht
Jeder
hat?
Jeder Mensch hat diese Erfahrung schon gemacht. Die Frage ist nur, ob wir es als solches erkennen und anerkennen können oder nicht.
Ja.
Denn wenn ich es wirklich erkennen und anerkennen, hat das Konsequenzen.
Ja, richtig.
Fürs Leben. Und die sind manchmal nicht so angenehm, weil man wird sofort zum Außenseiter.
Ja.
In der heutigen Zeit wird man dadurch zum Außenseiter.
Ja.
Der spinnt, bis jetzt bin ich eine Sekte, aber was immer, so kommen all diese Sprüche. Und deswegen ist es manchmal einfacher, auf der breiten Straße zu bleiben und ja nicht auffallen.
Mhm.
Aber das Leben ist einfallsreich genug, konfrontiert uns immer wieder mit neuen Synchronizitäten, welche Form auch immer, dass wir da nicht ausweichen können, dass wir sehen, es gibt mehr. Also jeder Mensch hätte diese Möglichkeit und bekommt immer diese ganz persönlichen Hinweise, die aber gerade durch diesen perfekten Zuschnitt auf mich, für jeden anderen Mensch wäre diese Synchronizität mal völlig unwichtig, aber für mich ist es so treffend. Nicht einfach nur Zufall, wenn wir ehrlich sind.
Wie geht man denn dann am besten mit solchen Erfahrungen um, die man dann macht? Jeder in seiner Religion oder wie auch immer, wenn du sagst, man wird dann schnell abgestempelt als Außenseiter, wobei meine Erfahrung ist eigentlich eine andere, auch mit den Menschen, mit denen ich immer spreche, die sagen immer, ja, ich habe mich dann mal getraut und habe das mal angesprochen und dann plötzlich sagt der andere, ja, das stimmt, das sehe ich auch so. Also das kann sowohl als auch ausgehen.
Ja, ja, gesellschaftlich ist es wahrscheinlich schon fast noch so. Aber natürlich sind es gar nicht so wenige, wie wir meinen.
Ja.
Wenn wir da mutig sind und eben konsequent sind, sehen wir ja, wir sind gar nicht so wenige.
Ja, richtig.
Natürlich, oft ist es dann so, man geht dann halt in einer Institution, Organisation, Gruppierung, wo man sieht, wir sind nicht allein. Das war für mich auch ganz wichtig. Mit 18 wurde ich da aufgefangen, glücklicherweise. Haben mich nicht nach Hause geschickt. Oder holen Sie zuerst die Unterschrift Ihrer
und
Eltern.
Nicht für verrückt erklärt.
Ja, also die haben mich aufgenommen. Und so, und das war für mich ganz wichtig als junger Mensch, dass ich diese äußere Struktur hatte. Denn du kannst nicht mit 18 einfach die Welt neu erfinden, musst du auch eigentlich gar nicht. Da soll man Schüler sein und Schüler ist man in einer Schule. Also da war ich sehr froh, dass es diese Schule gab, diese vedische Schule, wo ich einsteigen konnte und vorgegebene Strukturen hatte. Auch Glaubensstrukturen. Später habe ich die dann gewiss auch wieder hinterfragt, aber es war einfach mal wichtig, das zu übernehmen. Und da ist ja genug Freiheit da, dass man sich innerhalb der Strukturen wieder entwickelt und vielleicht die sogar mal wieder hinter sich lässt. Aber da war ich persönlich sehr, sehr wichtig und muss nicht sein, aber es ist auch nicht zu verurteilen, dass Menschen da mal so gehen, aber das ersetzt ja nicht den inneren, eigenen, ganz subjektiven Weg. Und da können äußere Strukturen sehr hilfreich sein.
Ich glaube, es ist auch immer ganz wichtig, wie gehe ich damit um, wenn ich mich trotzdem meiner Umgebung gegenüber äußere, dass ich diese Erfahrungen oder diese Gedanken über mein So-Sein habe. Wenn ich mit einer Selbstverständlichkeit damit umgehe, dann wird es auch vom anderen selbstverständlich angenommen, auch wenn der vielleicht nicht der Meinung ist und ich werde dann nicht zum Außenseiter. Aber solange ich die Zweifel in mir trage, dass es doch nicht sein kann, dann kriege ich die Zweifel ja auch wieder gespiegelt.
Ja, eben. Deswegen ist wichtig, dass man sich darauf einlässt, denn wenn ich es erlebt habe, weiß ich, was ich erlebt habe. Und wir erleben ja nicht irgendwie was Verrücktes, was nicht stimmt.
Ja.
Oder weiß nicht, Wolken sind aus Stein oder der Mond ist eigentlich eine Brezel oder so. Also es ist nicht was so Verrücktes, sondern einfach, wir erleben ja etwas, wo wir sofort merken, ich bin hier überhaupt nicht alleine. Aber da gibt es Millionen von Menschen in allen Traditionen und Kulturen, die ja selbe Grenzerfahrungen und horizonterweiternde Erfahrungen gemacht haben. Nahtoderfahrungen oder außerkörperliche Erfahrungen oder Synchronizitäten, wo wir sehen, der Kosmos ist multidimensional. Das finden wir überall. In den Veden ist das sehr farbig ausformuliert. In der Bibel heißt es einfach am Anfang, im ersten Satz, am Anfang bzw. beim Beginn schuf Gott die Himmel und die Erde. Das steht ganz einfach selbstverständlich, die Himmel, Shamayim, Mehrzahl. Mhm. Aha, es gibt mehrere Himmel. Und zwar nicht einfach so nebeneinander, sondern untereinander, also hierarchisch verschachtelt ineinander. Mhm. Da gibt es die höchste Ebene und die nächste, die schon ein bisschen weniger feinstofflich ist, noch weniger feinstofflich, aber immer noch feinstofflich. Und irgendwann mal gibt es einen Sprung in die Physis, von der sechsten in die siebte Ebene. Deswegen haben wir sieben Welten. So. Und so, das finden wir überall. Und eben zu wissen, damit hört es ja nicht auf. Das ist nun mal die Horizonterweiterung. Wenn wir die Horizonterweiterung haben, dann können wir dann auch noch wirklich Selbsterkenntnis, Gotteserkenntnis, die sogar noch über die sieben Welten hinausgeht.
Mhm. Diese verschiedenen Dimensionen, könnte man die auch, verschiedenen Himmel, könnte man die auch als Dimensionen bezeichnen, ja, wie Burkhard Heim? Wissenschaftlicher Ebene?
Ich nenne es Dimensionswelten, höherdimensionale Welten, wobei die höherdimensionale Welt eben auch wieder in sich abgestuft sind. Mhm. Aber aus unserer Sicht, das ist einfach so mal meine laienhafte Wendung des Wortes Dimension, aber da weiß jeder, was gemeint ist.
Ja.
Höhere Dimensionen, das ist sicher auch nicht falsch. Obwohl ich das jetzt nicht quantenphysikalisch ausformuliere, was damit gemeint ist, das überlasse ich anderen, hier bekannten Persönlichkeiten zum Beispiel. Aber das Grundkonzept bleibt. Es gibt höhere dimensionale Welten und eben, das heißt also, und ganz am Schluss innerhalb dieser Verdichtung entsteht das Physische. Also es fängt nicht mit dem Physischen an und deswegen auch wieder, um das materialistische, beschränkte Weltbild zu durchbrechen, das physikalische ist das Letzte in einer langen Folge von Verdichtungsschritten.
Ja.
Und das gibt natürlich ein völlig neues Verständnis für Universum, wo wir so ein bisschen hilflos Urknall sagen. Ja. Nicht ganz falsch, aber es ist auch sehr hilflos, weil wir nur von der einen Seite irgendwelche Symptome betrachten.
Ja.
Ohne zu wissen, wo kommt der Knall her, was bedeutet der Knall. Mhm. Der Urknall war ein Ursprung, einfach ein Quantensprung, ein Dimensionssprung.
Mhm.
Also nicht Urknall, sondern Ursprung. Ein Dimensionssprung von der nächsthöheren Ebene in die Physis.
Mhm.
Dann war das Physikalische da.
Mhm.
Und so entstehen die physikalischen Welten.
Mhm.
Das lässt sich unendlich vertiefen, aber das ist das Konzept, das Grundkonzept. Das Physikalische entstand durch eine Verdichtung, einfach aus einer Verdichtung heraus, und genauso auch der Mensch. Und deswegen kann man den Mensch nicht verstehen und das Leben nicht verstehen, wenn wir nicht zuerst die Bewusstseinsschulung durchlaufen.
Mhm.
Das zeigt, wie einseitig unser heutiges akademisches Verständnis ist, wobei der Begriff akademisch auch falsch ist.
Mhm.
Denn akademisch geht auf Platon zurück. Die Schule des Platon hieß Akademie.
Aha.
In den Hainen des Akademos, außerhalb von Athen, hat Platon unterrichtet.
Mhm.
Und Platon war kein Materialist. Also jeder, der Materialist ist, darf sich ja gar nicht Akademiker nennen. In dem Sinn bin ich jetzt vielleicht Akademiker.
Ja.
Weil ich natürlich in der Linie dieses ganzheitlichen Verständnisses, ohne mich auf Platon zu beschränken, aber wir würden uns gut verstehen. Weil es halt in die Richtung geht, dieses ganzheitliche Verständnis.
Mhm.
Und er spricht von den Welterideen, die wir abstrakt verstehen können, oder eben sehr konkret, dass die Welt der höheren Dimensionen, es gibt Urbilder in den höheren Dimensionen, nach deren Urbilder wie die Abbilder hier in der Welt finden. Also sind auch Abbilder. Bis hin zu unserem Körper.
Ja.
Wie die Bibel.
Ja.
Elohim schuf den Menschen in seinem Abbild.
Mhm.
Aha. Mhm. Das ist die Verdichtung.
Ja. Impliziert auch eine hohe Verantwortung, sage ich jetzt mal, für uns, für jeden Einzelnen. Denn auch wir schaffen oder schöpfen mit unserem Bewusstsein dann in der Folge oder im Kleinen.
Ja.
Und ich würde sagen, wir machen bei diesem Thema das nächste Mal weiter, denn leider ist unsere Zeit schon wieder vorbei. Es geht immer wie im Flug.
Ja, so soll es sein.
Ja, das stimmt. Aber ja, eben, wie gesagt, wir haben noch weitere Gelegenheiten. Mhm. Und dazu lade ich Sie, liebe Zuschauer, ein, das nächste Mal auch wieder dabei zu sein mit Armin Risi, wenn wir uns darüber unterhalten, welche Verantwortung wir, ich, Armin und Sie da draußen mit ihrem Bewusstsein, also mit ihren Gedanken, mit ihren Vorstellungsbildern haben. Denn, wie wir gerade gehört haben, alles, was stofflich erscheint auf unserer Materieebene, hat seinen Ursprung im Feinstofflichen. Also gehen Sie achtsam mit ihrem Bewusstsein und mit ihren Gedanken um. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schöpferischen und einen erfolgreichen Tag. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Danke auch dir, Armin.
Danke, Armin.